Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Abend in der Andacht auf ein Wort hören aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 49, die Verse 13 bis 16. Jesaja 49, 13 bis 16. Und da heißt es wie folgt: Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in der Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Wir versammeln uns heute Abend nach dem Weihnachtsfest und verstehen somit auch diesen einleitenden Vers hier: Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, als eine wahrhaftige Aufforderung zur Freude über das Kommen Jesu in die Welt. Damit entsteht aber die Frage: Verstehen wir damit die Weissagung des Jesajas an dieser Stelle hier nicht falsch? Bringen wir Jesajas Worte nicht mit etwas in Verbindung, was er überhaupt nicht im Sinn hatte, uns zu überliefern? Unser Text ist ja eine Weissagung, die von der Wiederherstellung Jerusalems spricht. Doch was meint Jesaja hier? Schauen wir uns doch den Zusammenhang seines Wortes genauer an. Das 49. Kapitel des Propheten Jesaja beginnt mit einem der bekannten Abschnitte vom Gottesknecht. Das Kapitel ist also ganz klar eine Weissagung auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Von diesem sagt der Prophet in den Versen 6 und 8 vor unserem Text: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erden. Und weiter in Vers 8: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Nun, in diesen Worten ist hier von der weltweiten Wirksamkeit des Gottesknechtes die Rede, also vom Werk unseres Herrn Jesus Christus. Und das auch den nicht-jüdischen Völkern gilt, so wie wir es eben auch schon in der Lesung gehört haben. Weiter ist davon die Rede, dass in dem Gottesknecht der Bund bestehen wird, in dem das Volk Gottes künftig leben kann und dass Gott seinen Knecht für dieses Ziel erhört und bewahrt. Parallel dazu lesen wir auch in einer früheren Weissagung des Propheten Jesaja vom Gottesknecht, wo er sagt: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Wir sehen also anhand dieser Aussagen einen sehr klaren Bezug zu dem kommenden Gottesknecht, der nun in unserem Herrn Jesus ihre Erfüllung gefunden hat. Dessen Kommen und dessen Heilswerk werden uns nun, wie wir alle wissen, im Neuen Testament bezeugt. Wenn Jesaja im Anschluss daran weissagt, dass die Glieder des Volkes Gottes aus der Gefangenschaft frei werden und aus den verschiedenen Himmelsrichtungen kommen, dann weisen auch diese Aussagen über die Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft hinaus auf die weltweite Sammlung des Volkes Gottes, nämlich in der Gemeinde Jesu. Diese kommt, wie der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, nicht zu einem vergänglichen irdischen Jerusalem, sondern zum himmlischen Jerusalem, mithin also zu der wirklich ewigen Stadt, deren Mauern beständig Gott vor Augen stehen. Von daher müssen wir also unseren Text auf dieses Kommen Gottes in unserem Herrn Jesus Christus beziehen. Und damit ist auch klar, dass wir ihn mit Recht im zeitlichen Zusammenhang der Geburt Jesu betrachten. Und im Anschluss an diese Einsicht müssen wir uns trotzdem noch einmal die Frage stellen, ob wir unseren Text auf das irdische Israel beziehen müssen oder auf die Gemeinde Jesu. Und ganz ohne Frage hatte Jesaja hier zu dem jüdischen Volk seiner Zeit geredet. Und seinen zeitgeschichtlichen Bezug können wir daran erkennen, dass er in seiner prophetischen Schau die Klage des Gottesvolkes in der babylonischen Gefangenschaft aufnimmt. Da heißt es, Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Die Wiederherstellung des Gottesvolkes, von der Jesaja im Zusammenhang redet, fand zweifellos auch in der Rückkehr des Volkes aus der Gefangenschaft und im Wiederaufbau Jerusalem, seiner Mauern und des Tempels einen gegenständlichen Bezug. Doch Jesaja macht auch hier Aussagen, die eben weit über das hinausgehen, was im Zusammenhang der Rückkehr eben aus der babylonischen Gefangenschaft erkennbar ist. Gerade diese weltweite Wirkung des Gottesknechtes und die weltweite Dimension der Sammlung des Gottesvolkes fand, wie wir wissen, in der alttestamentlichen Zeitgeschichte keine Erfüllung. Und von daher mögen wir das Geschehen in der alttestamentlichen Geschichte allenfalls als einen Typus der neutestamentlichen Entwicklungen ansehen. Aber das bedeutet, die Aussagen, die unsere Verse hier machen, gelten dem Volk Gottes aller Zeiten, durch alle Generationen und somit auch uns, so wie wir hier heute Abend versammelt sind. Und so wird denn auch uns damit gesagt, jauchze der Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Schon die Tatsache, dass hier Himmel und Erde aufgefordert werden zum Jubel über Gottes Plan, zeigt uns doch, dass das Werk, das Gott tun würde, eine weltweite, ja das ganze Universum betreffende Bedeutung haben würde. Die Gotteskinder in der sichtbaren Welt, sowie diejenigen von uns, die bereits heimgegangen sind und nun bei unserem Herrn sind, aber auch die Engel sollen Freude haben am Werk Gottes in seinem lieben Sohn. Schauen wir in die Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes, dann hat dieser Trost durchaus darin seine Gestalt, dass die babylonische Gefangenschaft nach 70 Jahren ein Ende fand, wie wir wissen. Durch ein Edikt des Kyros, des Königs der damaligen Weltmacht Persien, durften die Juden, die in Babylon festgehalten wurden, wieder in ihr Land zurückkehren. Aber es blieben auch viele in Babel. Sie hatten sich dort eingerichtet und meinten, sie könnten dort gut leben. Aber jene, die ein wirkliches Interesse hatten am Tempel und am Opfer, denen die Zusagen Gottes noch etwas bedeuteten, die zogen es vor, auf die Reise zu gehen, zurück in ihr angestammtes Land. Sie wollten in dem Land wohnen, das Gott seinem Volk zugesprochen hatte. Und sie kehrten somit zurück und freuten sich, wieder in der Heimat zu sein. Doch wie wir wissen, waren leider damit die großen Probleme des Volkes Gottes bei weitem noch nicht gelöst. Denn der verheißene Gottesknecht war ja noch nicht da. Und die große Erlösung war auch noch nicht geschehen. Der Tempelbau zog sich hin, Feinde bedrängten sie von allen Seiten. Und man könnte sagen, im Grunde blieb alles beim Alten. Denn die Menschen taten immer noch Böses und ihre Sünden belasten das Miteinander. Die Völker führten immer noch Krieg. Und das jüdische Volk wurde zum Spielball der heidnischen Großmächte. Das Königshaus von David gab es nicht mehr und die Gerechtigkeit und der Friede Gottes schienen so fern wie nie. Und das sollte sich durch das Kommen Jesu Christi ändern. Er wird in Lukas Kapitel 2 in der sogenannten Weihnachtsgeschichte als der Trost Israels bezeichnet. Dabei müssen wir erkennen, dass Gott in Jesus Christus sein Volk auf eine andere Weise tröstet und errettet, als es eben den Erwartungen der Juden damals entsprach. Wie alle Menschen wollten auch die Juden damals eine Erlösung von den unmittelbaren empfundenen irdischen Übeln und ein Leben in Freiheit und nationaler Selbstbestimmung. Doch diese vordergründigen, diesseitigen Erwartungen bediente Gott nicht, so wenig er unsere irdischen sogenannten Wohlfühlbedürfnisse befriedigt. Denn das hat seinen Grund. Seine Absichten sind viel, viel breiter und umfassender, als wir uns das vorstellen können. Denn er therapiert nicht nur die Symptome, sondern er geht an die Ursachen ran. Wenn wir zu einem Arzt gehen, ist es auch wichtig, dass er an die Ursache rangeht und nicht an die Symptome. Denn die Ursache bleibt dann und somit die Krankheit oder auch die Schmerzen. Nun, wo liegen die Ursachen, die ihr hier meint? Nun, alleine in unserem sündigen Verhalten, in der Sünde. Diese ist ja die Ursache allen Übels. Sie ist der Grund für Leid und Tod. Sie ist überall des Bösen, das Menschen einander antun. Sie ist der Grund für leere Kirchen und tote Gemeinden, für die Gottlosigkeit der Kirchenleitungen und den Atheismus mancher theologischen Ausbildungsstätten. Sie ist auch der Grund für die glaubenslose Betriebsamkeit der sogenannten Frommen. Nun, was ist Gottes Antwort nun auf die menschliche Sünde? Nun, es ist die Versöhnung im Sühnetod unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In ihm schafft Gott zuerst und vor allem den Frieden, den der sündige Mensch mit Gott haben kann und soll. Um Christi willen ist Gott also den Menschen gnädig. Er vergibt ihre Sünden, spricht sie gerecht, macht sie zu seinen Kindern und Erben und gibt ihnen eine Hoffnung, wie sie niemand sonst in der Welt versprechen, geschweige denn geben kann. Das aber ist mehr, als die Menschen sich erdenken können und darüber hinaus auch grundlegend, auch wenn in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte, wenn wir zurückblicken, noch vieles beim Alten geblieben ist. Was können wir daraus schließen nun? Gott ist eben geduldig. Er will sich durch die Predigt des Evangeliums von Jesus Christus sein weltweites Volk sammeln. Tatsache ist, dass mit dem Tod Jesu die Welt mit Gott versöhnt ist und dass durch die Auferstehung Jesu eine Hoffnung begründet ist, die über die gegenwärtige, kaputte, unvergängliche Welt hinausweist. Und das, ihr Lieben, ist doch die frohe Botschaft, das Evangelium. Man stelle sich doch mal vor, was wäre denn gewesen, wenn der Herr Jesus Christus nicht in die Welt gekommen wäre. Er wäre im Himmel geblieben und hätte sich der Welt selbst überlassen. Er hätte seine Herrschaft zum Heil nicht angetreten. Er hätte die Menschen ihrer gerechten Strafe für ihre Sünden, den ewigen Tod, sprich Trennung von Gott auf ewig, überlassen. Ist uns das noch bewusst? Alle Menschen wären der ewigen Verdammnis preisgegeben. Und somit auch wir, die wir hier jetzt versammelt sind. Die Welt aber wäre nicht nur in der Hoffnungslosigkeit, sondern auch in der Unsittlichkeit des Heidentums versunken. Die Menschen wären in den Sünden, wie sie uns der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 1 beschreibt, ertrunken. Ein weltlicher Herrscher nach dem anderen wäre gekommen, hätte göttliche Verehrung vielleicht beansprucht, seine totalitäre Herrschaft mit Terror und Ungerechtigkeit gesichert, wie wir es leider vom Nationalsozialismus kennen. Und wie es ja auch unter den vorchristlichen Kaisern geschah, aber keiner von ihnen hätte die Erwartung der Menschen oder die Probleme der Welt lösen können. Noch schlimmer, die Sünde hätte ungebremst zum Untergang zahlloser Kulturen geführt. Im scheinbar endlosen Auf und Ab der Weltgeschichte hätte sich eine Ideologie die andere abgelöst und jedes Mal hätten die Menschen erkannt, dass es ein Irrlicht war. Drogen und Korruption, Machtkämpfe und Massenmorde, Krieg und Katastrophen hätten die Menschen in immer neue Verzweiflung getrieben. Vielleicht hätte sich die Menschheit gegenseitig bis auf Restbestände dezimiert oder ganz ausgerottet. Aber nun, weil nun Christus gekommen ist, unser Herr, konnte nicht nur im jüdischen Volk, sondern unter allen Völkern der Welt wieder Hoffnung aufkeimen. Dass unter Christus nicht nur der Sünde gewährt und ein einigermaßen erträgliches Leben möglich wurde, sondern auch, dass es am Ende der Geschichte, nämlich bei der zweiten Wiederkunft unseres Herrn, eine wirklich ganz neue Welt ohne Bedrohung, Leid, Krankheit und Tod geben würde. Und es gäbe eine solche nicht, ihr Lieben, wenn unser Herr nicht gekommen wäre. Unser ehemals christliches Abendland, wie wir wissen, trennt sich seit Jahrzehnten entschieden von seinen christlichen Wurzeln. Was die Nazis nicht erreichten, erreicht eine politisch korrekte Verwaltung unter der europäischen Führung. Sie will von Christus und dem Evangelium nichts mehr wissen. Der Name Jesu soll mit Verweis auf die weltanschauliche Neutralität des Staates und um der multikulturellen Gesellschaft willen in der Öffentlichkeit nicht mehr genannt werden. Die protestantische Ethik, die Grundlage von Freiheit und Wohlstand in unserem Land, ist längst durch einen gottlosen Kapitalismus überholt worden. Oder der evangelische Glaube, durch den der Mensch vor Gott aus Gnaden gerechtfertigt wird, ist auch in den frommen Kreisen längst zu einer schwärmerischen Werk- und Wohlfühltheologie oder in kirchlich-liberalen Kreisen zu einer glaubenslosen Sozialethik verkommen. Und was geschieht dann? Nun, deswegen haben sie auch die Freude verloren, zu der uns hier der Prophet Jesaja auffordert. Weil sie das Evangelium nicht mehr kennen und nicht mehr wissen, was Jesus Christus alles getan hat. Und so macht sich bis in die konservativen Kreise auch hinein eine lebende Weltuntergangsstimmung breit, während sich die Großkirchen in ihrem geradezu Eifer für politische Korrektheit ergehen, um das ganze irdisch verstandene Reich Gottes doch noch irgendwie zu verwirklichen. Ihr Lieben, wir haben diese Lehre, die aus Amerika hier rüberschwappt, dass man der Meinung ist, man müsste jetzt in dieser Zeit das Reich Gottes aufbauen. Doch wie wir alle die Schrift kennen, wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Das Reich Gottes ist noch zukünftig. Sie werden nicht zu mehr Erfolg kommen. Es wird das Gegenteil sein von dem, was sie wollen. Und was dann daraus resultiert ist, kaum jemand wagt es noch, Jesus Christus als den einen großen Versöhner und den Retter der Welt zu predigen. Aber davon wollen wir uns nicht beirren lassen, ihr Lieben. Wir wollen uns freuen über den, was Gott in seinem lieben Sohn für uns getan hat und auf das, was er bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit tun wird. Daran wollen wir festhalten. Nun mag es uns sein, dass es manchen von uns geht, wie den Juden damals in Babylon. So wie diese die Zerstörung des Tempels, den Zerbruch der Mauern Jerusalems, die Unfreiheit unter einer heidnischen Herrschaft und die Heimatlosigkeit beklagen mussten, so kann es sein, dass wir Gottes Kinder in dieser Welt ebenfalls die Diskriminierung, die gesellschaftliche Abschiebung ins Abseits, den Verfall oder die Zerstörung unserer Gemeinden, Vertreibung, Gefängnis und vielleicht sogar den Tod um Christi willen beklagen müssen. Auch wenn zur Zeit derlei Dinge in unserem Land nur ansatzweise zu finden sind, so sind sie doch für viele unserer Glaubensgeschwister weltweit tägliche Realität. Wo ist Gott dann, stellt man sich die Frage, wenn zum Beispiel unsere Geschwister in Nordkorea Jahr aus Jahr ein in ihrer Existenz bedroht werden? Da mag es scheinen, als hätte Gott sein Volk vergessen. Als würde er sich nicht um seine Kinder kümmern und als wären aller Einsatz für das Evangelium und das Bekenntnis zu Jesus Christus wertlos nach dem Wort unseres Textes, wo es heißt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Aber was sagt Gott dazu? Was sagt unser himmlischer Vater darauf? Kann noch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Mit diesem sehr anschaulichen Bild macht uns doch der Vater im Himmel sehr deutlich, dass er sein Volk doch keineswegs vergisst. Ebenso wie eine Mutter ihr Kind nicht vergessen kann, so vergisst auch Gott sein Volk nicht und auch uns nicht, jeden Einzelnen von uns nicht. Nun mag vielleicht der eine daran denken, dass es vorkommen mag, dass eine Mutter ihr Kind abtreibt. Es gibt diese schrecklichen Dinge in unserem Land. Oder zur Adoption freigibt, weil sie es nicht haben möchte. Sie mag vielleicht vieles unternehmen, um die Erinnerung an ihr Kind aus dem Gedächtnis zu tilgen. Etwa indem sie sich auf ihre Karriere konzentriert oder durch einen Umzug den Ort wechselt, indem sie eine Therapie macht oder sich einen neuen Partner sucht und alle anderen Dinge, was die Welt sonst noch für sie anbietet. Aber was auch immer sie unternehmen wird, sie kann die Tatsache nicht in ihrem Leben vergessen, dass sie ein Kind eines Tages vor Tagen geboren hat. Denn unauslöschlich steht so etwas in der Biografie der Frau. Und jetzt, ihr Lieben, wie viel mehr denkt doch unser himmlischer Vater an sein Volk, an seine Kinder? Sollte das nicht mehr sein? Er sieht doch vom Himmel herab, was einem jeden von uns angetan wird. Es mag ihm im schlimmsten Fall gehen, wie es auch unserem Herrn Jesus Christus erging, mit dem Tod. Aber Gott wird den Betreffenden, wie Christus auch, wie wir wissen, vom Tod auferwecken und ihm sein Teil an der Herrlichkeit der künftigen Welt geben. Und unser Vater im Himmel bekräftigt das mit seiner Zusage in der Aussage, sein Volk sei in seine Hände gezeichnet. Vielleicht würde man heute sagen, es ist tätowiert. Aber wir halten uns hier an den biblischen Text. Unauslöschlich trägt er die Namen seiner Erwählten von uns auf der Hand und sieht sie, so oft er seine Hand anschaut. Man könnte auch sagen, ich habe dich persönlich gezeichnet. Seht und betrachtet diese Fülle der Worte. Das heißt nichts anderes als, ich habe dich persönlich, dein Bild, dein Anliegen, deine Verhältnisse, deine Sünden, deine Versuchungen, deine Schwachheiten, deine Bedürfnisse, deine Werke eingegraben. Ich habe dich gezeichnet, alles, was dich angeht, alles, was dich berührt. Ich habe dich ganz hier hergesetzt. Willst du nun je wieder sagen, dass dich dein Gott verlassen habe, wenn du in Not oder Anfechtungen bist? Dann erinnere dich daran, er hat dich und mich in seinen Händen gezeichnet. Unlöschbar. Und diese Einsicht, ihr Lieben, dass Gott eben die Seinen kennt, ist doch so sehr tröstlich für uns, wann immer unser Glaube auch in Frage gestellt wird. Oder wenn Mangel oder Leid über uns kommen, wenn die Menschen uns aus ihrer Gesellschaft verstoßen oder wenn sie Macht über uns beanspruchen und uns für ihre Gottlosigkeit vereinnahmen wollen und wir Dinge tun sollen, die ganz klar gegen Gottes Gebote sind, dann fragt man sich, ob Gott eigentlich doch vergessen habe und vom Leid seines Volkes keine Notiz nehme. Doch seid gewiss, er nimmt davon Notiz, denn er ist ja der allgegenwärtige Gott und er liebt uns, die ihm vertrauen, die auf ihn hoffen, die ihn anrufen und ihm die Treue halten. Und er sagte damals den Juden schon im Exil zu, deine Mauern sind immer da vor mir. Und er fuhr fort in Vers 17 in Anschluss an unseren Text, dein Erbauer allen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Was also damals in der Zwiespältigkeit der irdischen Geschichte geschah, war nur ein Schatten dessen, was einst in ganz klarer, großer Klarheit geschehen wird. Gott ist der Erbauer des neuen himmlischen Jerusalems. Nach dieser Stadt haben auch schon die Gläubigen im Alten Bund Ausschau gehalten. Das berichtet uns der Verfasser des Hebräerbriefs, wenn er schreibt, wartet auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und wer da wartete, war Abraham. Diese Stadt ist doch das große Ziel von uns allen, so wie Abraham durch den Glauben an der Gerechtigkeit Gottes in Christus teilhat, kommt in dieser Stadt keiner rein, der nicht an das Evangelium, der nicht dem Evangelium glaubt und durch das Blut Christi von seinen Sünden gewaschen und mit der Gerechtigkeit Jesu überkleidet wurde. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Tatsache also, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, ist der große Wendepunkt in der Weltgeschichte. Sein Versöhnungswerk ist einzigartig und ein Beweis der Liebe unseres himmlischen Vaters zu seinem Volk, das aus allen Völkern kommt und die ganze Welt umspannt. Die durch Christus begründete Hoffnung ist einzigartig. Keine andere Religion hat eine solche Rettung anzubieten, allein aus Gnaden und am Ende der Welt eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da scheitern sie alle. Weil wir dies alles in unserem Herrn Jesus Christus haben, ist auch die Freude über sein Werk eine solche, die uns niemand nehmen kann. Sei es noch so trübe da draußen in der Welt und die wir uns auch von niemandem nehmen lassen sollten. Was die Dinge denn da geschehe. Doch so viele Juden an Jesus Christus vorbeigegangen sind und vorbeigehen, so tun es heute zahllose Menschen aus dem auch in dem ehemals sogenannten christlichen Abendland. Logisch, dass sie dann auch die Freude am Evangelium nicht kennen. Sie verkündigen lauthals, dass es keine Wahrheit gebe und dass man bestenfalls sagen könne, die Wahrheit zu suchen, um dann mit ernster Miene ihre sogenannte Unwissenheit zu bejubeln und alle jene zu verurteilen, die sich an der Wahrheit des Evangeliums erfreuen. Sei es drum, Gott kennt die Seinen, sein Trost gilt gerade den Elenden, den Menschen im Exil, der bedrängten, kämpfenden und leidenden Gemeinde Jesu. Er gilt uns und deswegen sollen wir darüber fröhlich sein. Und mit dieser Erkenntnis und den damit verbundenen Verheißungen für die Zukunft dürfen wir sorglos in das neue Jahr hinübergehen. Was auch immer kommen mag, wir stehen in den Händen unseres himmlischen Vaters gezeichnet. Denn er hält seine Verheißung auch zum tausendsten Mal. Er versagt seine Hilfe uns nie. Er ist ein nie versiegender Born. Amen.